Inforadio Podcast.
Der These von der unterdrückten Frau darf heute niemand mehr öffentlich widersprechen. Kein Mensch, kein Medium, kein Manager und keine Partei kann sich das erlauben. Diesen Satz schrieb kein Mann, nicht Eva Herrmann, sondern eine sich politisch links verstehende Frau aus Österreich. Und, Zitat, wer politisch links steht, muss heute das Dogma von der in Vollzeit berufstätigen Frau, dem Mann am Herd und die Betreuung von Kindern und Alten in Krippen und Heimen akzeptieren. Tut sie aber nicht. Ihr Buch trägt den Titel Der falsche Feind, Schuld sind nicht die Männer. Ecowin Verlag, 19,95 Euro. Die Autorin ist heute mein Gast. Die Wienerin ist Psychotherapeutin, Mitglied verschiedener Frauennetzwerke und renommierter Coach für Frauen und Männer, die Top-Karrieren machen. Herzlich willkommen, Christine Bauer-Jelinek.
Herzlich willkommen.
Frau Bauer-Jelinek, Sie haben in einem Interview gesagt, ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen und bin selbst der Prototyp dessen, was die Frauenbewegung bewirkt hat. Warum dann dieses Buch?
Dieses Buch ist aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte entstanden und natürlich ist immer auch ein Stück eigene Lebenserfahrung dabei. Nur diese multipliziert sich in meinem Beruf durch viele, viele Beispiele. Ich bin in den 70er Jahren zur Schule gegangen und habe das Studium absolviert in Psychologie und Pädagogik und hatte zwei Kinder aufzuziehen und zum Teil in Ehen, zum Teil in Wohngemeinschaften. Also ich bin so ein Spät-68er mit allen möglichen Lebensformen. Und das war damals alles möglich. Wir dachten uns damals, ja, es würde eine Gesellschaft in Freiheit, in Gleichberechtigtheit und in Wohlstand möglich sein und in Friede vor allem. Das hat sich ja alles nicht bewahrheitet und besonders in den letzten 10 Jahren geht meiner Meinung nach der Trend wieder retour in Richtung Zwang, in Richtung Druck, in Richtung Meinungsterror, sodass die Freiheit wieder weniger wird. Und das stört mich persönlich als Bürgerin auch massiv, aber auch in meinem Beruf stört mich das sehr.
Wie ist das dann mit den Erfahrungen Ihrer Coachings, die Sie da bestimmt verarbeitet haben? Was ist die Hauptklage von denen Sie auf der Karriereleiter helfen?
Ja, die Beispiele aus dem Coaching sind natürlich die Hauptquelle, weil die eine so große Vielfalt bieten. Von Frauen, die gerade das Studium abgeschlossen haben, über Wiedereinsteigerinnen bis zu dem Alter, wo man dann die großen Karrieren macht. Und ich habe auch wirklich große Karrieren begleitet. Daher auch dieser Überblick. Das, was ich sehe, was vor allem den Frauen Schwierigkeiten macht, das ist wie ein Nebel im Kopf, ist diese Doppelbotschaft dessen, was die Frauenbewegung heute geworden ist. Die sagt nämlich zum einen, Frau, du musst genauso erfolgreich sein wie ein Mann, du musst genau diese Positionen bekleiden und du musst genauso viel verdienen, dann bist du richtig. Und zugleich sagt man den Frauen aber mache es weiblich. Vermännliche ja nicht, mach es nicht den Männern nach, sondern finde einen eigenen weiblichen Weg. Das ist natürlich ein Paradoxon, wo ich jetzt als Psychotherapeutin sagen würde, ein Double Bind, mit dem kann man nicht umgehen, da kann man nur verlieren. Was man macht, ist es falsch. Und dieser Rucksack, den schleppen die Frauen mit sich mühsam auf der ohne dies nicht einfachen Karriereleiter in der heutigen Wirtschaft.
Naja, Sie beschreiben das ja auch, das ist ja auch so gewesen in der Geschichte. Es gab immer die Dämonisierung und zugleich auch die Idealisierung. Das wechselte ja einander ab, der Frauen, nicht wahr? Wie wird Ihrer Ansicht nach denn die Frau heute idealisiert?
Diese Wellenbewegung gibt es für beide Geschlechter in der Geschichte. Also mal ist einer der Held und mal ist er der Buhmann. Auch bei den Männern und bei den Frauen ist sie mal der Vamp und mal die gute Mutter Teresa, die alles besser machen wird. Zurzeit, das ist so eben diese Beobachtung, seit der Wirtschaftskrise sollen die Frauen wieder alles retten. Das heißt, man geht davon aus, würden mehr Frauen in Machtpositionen sein, würde die Welt insgesamt besser werden. Das halte ich für einen solchen Humbug, für einen solchen Unsinn.
Wie jetzt? Die Frauen sind nicht besser, wenn sie auf der Karriereleiter nach oben gehen?
Nee, man liest doch in allen Medien immer wieder und auch in den einschlägigen Publikationen, die Frauen würden die Welt besser machen. Sie würden, wenn sie in den Aufsichtsräten 50% hätten, dann würden die Unternehmen menschlicher sein. Die Wirtschaft würde sozialer sein, die Gesellschaft würde gerechter sein, es würde weniger Kriege oder keine Kriege geben. da macht sich eine Idealisierung breit, so als wären die Frauen das bessere Geschlecht. Als wären die gute Mutter qua ihrer Gene oder ihrer Hormone und würden da jetzt alles gut machen. Und die Frauen sollen jetzt, so wie die modernen Trümmerfrauen, das ist auch so ein Begriff, der geprägt wurde, alles aufräumen, was die bösen Jungs jetzt an die Wand gefahren haben und in Schutt und Asche gelegt haben.
Sie sagen ja, Frauen richteten wegen ihrer moralischen Selbstüberschätzung sogar Schaden an. Inwiefern?
Ja, das ist eine interessante Beobachtung, die man jetzt systemimmanent interpretieren muss. Also wenn eine Frau in einer Führungsposition ist, in einem börsennotierten Konzern zum Beispiel, dann hat sie die Ziele des Konzernes zu exekutieren. Es heißt ja Executive, sie ist ein ausführendes Organ. Und Frauen fühlen sich sehr oft bemüßigt, hier jetzt irgendjemanden verbessern oder verändern zu wollen. Die streiten dann mit ihren Vorgesetzten über moralische Fragen. Die machen ihm persönliche Vorwürfe, dass er ein schlechter Mensch wäre. Die versuchen, ihre Mitarbeiter wie eine Familie zu führen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Das ist ein doppelter Druck, wo von oben kommt der rationale ökonomische Druck und auch die entsprechende Kommunikation, und nach unten versuchen sie, so Inseln der Fürsorglichkeit herzustellen. Besonders im mittleren Management sehe ich das oft. Und das ist natürlich eine Situation, die ganz stark die Karrieren behindert. Es sind nicht die Männer selbst, sondern das Verhalten der Frauen, das diese Karrieren oft behindert.
Ich kann mich jetzt natürlich auf die Position in dem Gespräch zurückziehen. Das ist ja wunderbar. Endlich sagt das mal eine Frau, was die Männer vermeintlich denken. Das ist aber, das will ich zwischendrin mal sagen, jetzt nicht meine Position in diesem Gespräch. Mhm. Aber interessant ist ja, dass Sie sagen, diese Frauen werden den Männern einfach im Beruf anstrengend, und anstrengende Frauen hätten sie zu Hause, mein lieber Mann, wenn das ein Mann sagen würde.
Ja, also das ist ja mit den Witzen so, dass immer derjenige, der aus derselben Gruppe kommt, der darf Witze machen. Der Gegner muss da besser aufpassen. Also ich bin eine Frau, ich darf Witze machen.
Ach, das ist ein Witz, wenn Sie das so sagen.
Naja, es ist ein Augenzwinkern. Ja, also es ist so wie das ganze Buch. Es ist sehr viel Ernst, aber durchaus auch mit Augenzwinkern geschrieben. Das verstehen nur nicht alle gern, weil gerade in der Frauenszene die meisten Menschen spaßbefreit sind. Das heißt, hier darf man überhaupt nichts mehr sagen, was irgendwie ein bisschen ironisch ist. Aber zurück zu Ihrer Frage. Frauen tendieren dazu, eben mit ihrer Art der Kommunikation anstrengend zu sein. Das ist auch ihr gutes Recht, das ist eine Kampftechnik, würde ich jetzt als Machtexpertin dazu sagen. Das tun sie zu Hause, wenn sie ein gutes Gefühl haben mit Maß und Ziel, wenn sie ein schlechtes haben, über das Ziel hinaus. Und dasselbe versuchen sie jetzt auch im Beruf. Und dort funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Zu Hause kann man streiten, da kann man sich auseinandersetzen. Im Berufsleben hat man ergebnisorientierte Kommunikation zu lernen. Und auch wenn die Männer so viel quasseln oft und mir die Frauen sagen, das stimmt ja nicht, die Männer quatschen doch auch, aber die haben sehr klar unterschieden, wann geht das jetzt. Tough um Botschaften, die sind oft in Halbsätzen verpackt. Und wann sprechen sie über Fußball und Sport oder irgendwas und haben es lustig? Diese Unterscheidung können Frauen schwer treffen.
Sie sagen, um mal kurz noch bei den Männern zu bleiben, die mit der historischen Phase der Aufklärung begonnene Welle der Verachtung der Männer erreiche nun einen vielleicht noch nie dagewesenen Höhepunkt. Woran machen Sie das fest?
Also das erste ist mal die Beobachtung, dass es jetzt so ist, dass der Mann eher zum Trottel mutiert. In der Werbung, in den Filmen sieht man das als guten Indikator, dass der Mann der Dümmliche ist und die Frau ist diejenige, die weiß, wo es lang geht. Und dann fand ich eine sehr gute Publikation von Christoph Kuklick, der das historisch auch aufarbeitet, dass der Mann mit der Moderne seinen Status als Familienvorstand, als Held verloren hat und als Verlierer zunehmend in die Minusrolle kommt. Dort kann man das sehr gut nachlesen, und beobachten kann man es jederzeit im Alltag, wie Frauen verächtlich über Männer sprechen dürfen, was umgekehrt überhaupt nicht mehr möglich wäre.
Zum Kern Ihrer Thesen, Frau Bauer-Jelinek. Früher sei es der Frauenbewegung um gleiche Chancen gegangen und jetzt ginge es um halbe-halbe von allem, was nur durch den Zwang zur Vollzeitberufstätigkeit erreichbar sei. Bitte erläutern Sie uns diese Kernthese.
Also wenn ich zurückdenke und auch die Beispiele hernehme aus den 80er Jahren, wo es diese Aufbruchsstimmung gab, dass Frauen jetzt frei wählen können, studieren können, sie können Familie und Beruf haben, dann war das sehr oft mit Teilzeitarbeit verbunden, mit einer Arbeit, wo man Kinder gut damit verbinden konnte. Und die Väter waren, die modernen Väter, zunehmend bereit, auch im Haushalt und in der Familienarbeit und in der Kindererziehung sich einzubringen. Da ging sich das noch halbwegs aus. Seit 10 Jahren etwa und verstärkt in den letzten Jahren seit der Krise wird getrommelt, Frauen müssen Vollzeit erwerbstätig sein, denn sonst würden sie in die Altersarmut kommen. Also Teilzeit führt natürlich zu geringeren Pensionen. Sie würden bei Scheidungen nicht selbstständig lebensfähig sein. Und die einzige Antwort, die die Politik zurzeit darauf hat, ist, alle müssen Vollzeit erwerbstätig sein. Da könnte man ja auch andere Antworten haben. Aber wenn alle Vollzeit erwerbstätig sind, dann ist es nicht mehr halbe halbe, sondern ist es ganze ganze. Also 2x100%, die Männer, Frauen, Kinder und Alte überfordert. Weil wenn man sich eine Familie ansieht, wo beide 40 Stunden arbeiten, was heißt, sie sind in Wirklichkeit 45 Stunden außer Haus und 2 Kinder haben und vielleicht auch noch alte Eltern haben, dann wissen Sie, die Hörer und Hörerinnen, ganz genau, wie das Leben im Alltag sich dann abspielt. Und das ist nicht gesund und das kann eine Gesellschaft auch nicht wollen.
Zweite Kernthese. Sie haben in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Interview gesagt, der Feind ist das herrschende System. Beide Geschlechter sind Opfer eines finanzgetriebenen Neoliberalismus. Will sagen?
Ja, das ist die Auflösung des Titels, denn das Buch heißt ja Der falsche Feind. Schuld sind nicht die Männer. Da fragen mich die Frauen dann immer, na, sind wir vielleicht wieder selber schuld oder sind die Frauen schuld? Nein, es sind nicht die Frauen schuld, sondern es geht darum, die soziale Frage in den Mittelpunkt zu rücken. Denn eine Frau, die in einem Supermarkt arbeitet oder in einem Pflegeberuf arbeitet, hat viel mehr gemein mit den Männern, die auch in diesen Berufen arbeiten, als mit einer Frau in einer Top-Position oder mit der Bundeskanzlerin oder mit einer Vorstandschefin in einem Konzern. Diese Schichten sind völlig aus dem Blick geraten und stattdessen führt die Politik den Stellvertreterkrieg des Geschlechterkampfes. Da kann man politisches Kleingeld sehr viel schneller sammeln, denn da geht immer irgendwas weiter oder nichts weiter und man muss in Wahrheit nicht viel tun, wie man ja jetzt an den Frauenquoten gesehen hat, die ja nicht beschlossen wurden. Gibt es wieder mediale Aufregung. Die soziale Frage zu lösen, Mindestlöhne, Mindestpensionen, Altersarmut bekämpfen, Arbeitszeitverkürzung, das alles sind politische Forderungen, die höre ich nicht einmal mehr von links in diesem Ausmaß. Gerade die Arbeitszeitverkürzung ist mir abhanden gekommen.
Ja, das hat sicherlich Gründe. Also ich meine, ja, wenn klar. Sie sehen, was die 35-Stunden-Woche in Frankreich für Arbeitslosigkeit gesorgt hat, dann ist das vielleicht verständlich. Ich will nur mal zwischendrin sagen, Frau Bauer-Jelinek, das ist gar kein Vorwurf, was ich jetzt sage. Ihre Thesen sind in der feministischen Diskussion ja auch nicht neu. Also schon der deutsche Sozialistenführer August Bebel erklärte 1879 in seinem damals erschienenen Buch Die Frau und der Sozialismus die Frauenfrage zu einem Problem der Besitzverhältnisse. Allerdings hat er dann die Frauenerwerbstätigkeit dafür verantwortlich gemacht, dass sich Ehe und Familie auflösten. Und dann gibt's natürlich die französische Feministin Simone de Beauvoir. Und auch für sie waren es historisch nicht die Frauen, sondern die ökonomischen Verhältnisse, die den Wandel der Geschlechterordnung herbeiführten. Aber anscheinend haben beide andere Schlüsse daraus gezogen.
Ja, also wenn man das historisch betrachtet, dann ist ja das der Grund, warum ich ein Kunstwort eingeführt habe für das, was heute sich abspielt, nämlich den Allmachtsfeminismus. Dass, wenn Sie hier zitieren, dann ist das marxistische Verständnis so gewesen, dass es zuerst einen Hauptwiderspruch gibt. Das ist die Frage der Klassen und der Besitzverhältnisse. Und darunter gibt es einen Nebenwiderspruch, das ist die Geschlechterfrage. Das hat sich auch in den Parteiprogrammen der Linken umgekehrt. Es wurde die Bekämpfung des Patriarchats an erste Stelle gestellt, unter der Annahme, dass man nur so die Besitzverhältnisse ändern könnte. Das halte ich für einen historischen Irrtum. diese Situation umzukehren. Da werfe ich den Linken vor, mit denen ich ja vom Herzen her sympathisiere, dass sie übersehen, dass sie sich vereinnahmen lassen von einem neoliberalen System, das genau davon profitiert. Und auch die Frauen lassen sich sehr stark vereinnahmen und glauben, sie kämpfen für ihre Rechte. Tatsächlich wird der Arbeitsmarkt geflutet mit noch mehr Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und dadurch haben sie schlechtere Verhandlungspositionen auf dem Arbeitsmarkt.
Ja, wobei, wenn man sich zum Beispiel mal Armutsberichte der Bundesregierung anschaut, da steht in jedem eigentlich drin, insbesondere in den Unterschichten, wenn dort die Frauenerwerbsquote steigt, dann nimmt auch die Armut ab. Und das sieht man ja in der Bundesrepublik bei dem hohen Beschäftigungsstand auch sehr deutlich im Moment. Reden wir also von zwei Welten?
Genau, Herr Kalle, wir reden von zwei Denksystemen und ich bin sehr froh, dass Sie hier die Statistik ansprechen, denn mit der wird zurzeit alles totgeschlagen, was an anderen Gedanken existiert. Natürlich ändert sich die Statistik, wenn mehr Leute erwerbstätig sind. Nur das ist politisch gedacht ein Zirkelschluss, denn es wird nicht mehr Jobs geben für alle. Es fehlen ein paar Facharbeiter und Spezialisten, aber es gibt nicht mehr diese Vorstellung von Vollzeitbeschäftigung.
Aber es gibt einen hohen Bedarf, also dadurch, dass durch die demografische
Branchen.
Entwicklung.
Also es gibt einen hohen Bedarf von ganz bestimmten Branchen. Es wird immer gedroht damit, dass es einen Mangel gebe. Der wird ausgeglichen werden durch Zuzug. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Und deswegen alle in die Vollzeitarbeit zu hetzen, sage ich jetzt mal, und zu drängen, ist eben dieser Stellvertreterkrieg, anstatt Regelungen zu treffen, dass Menschen, die zu Hause Aufgaben übernehmen, wie Kinder erziehen, ältere Menschen pflegen oder betreuen, auch sozial abgesichert sind. Und Sie werden sehen, die Statistik wird in den nächsten 5 Jahren sich deutlich ändern, denn die Altersarmut oder die Armut insgesamt wird auch männlich werden. Je mehr Männer zu Hause bleiben, umso mehr wird man sehen, dass es denen um keinen Deut besser geht. Denn im Moment verteilen wir die Nachteile, anstatt für die Gesellschaft so zu sorgen, dass alle leben können.
Aber wenn wir von den besser ausgebildeten Frauen sprechen, und sie sind ja immer besser ausgebildet, in Österreich ist der Ausbildungsstand der Frauen höher als der Männer seit 1999, glaube ich. Mhm. Und die Frauen wollen doch arbeiten, wird immer gesagt. Die wollen doch mit 27 kein Pampers-Abitur machen, hat letzte Woche der Neuköllner Bürgermeister Heinz Puschkowski hier gesagt.
Natürlich wollen Frauen arbeiten und Männer wollen zunehmend auch ihre Familien erleben und bei den Kindern sein. Das ist ja das, was die sinnvolle Frauenbewegung bis in die 80er Jahre geschafft hat, sowohl das Recht gleichzustellen als auch gesellschaftlich diese Möglichkeiten zu schaffen. Nur zwischen wollen und müssen, und zwar aus existenziellen Gründen oder aus Gründen des gesellschaftlichen Drucks, da liegt eben genau der Unterschied von den Gesellschaftsbildern, wo ich die Freiheit für gut finde und den Zwang für schlecht finde. Und den Frauen im Coaching gerade so um die 30, wo sie gut ausgebildet sind, ihre ersten Jobs haben und dann vielleicht Familie haben möchten, Kinder haben möchten, dort beginnt die Panik im Kopf extrem zu wirken. Denn es wird einem gesagt, du darfst nur ein halbes Jahr vom Arbeitsmarkt wegbleiben, sonst bist du draußen. Und das büßen die Kinder und die Frauen. Sie trauen sich's nur nicht sagen. Den Frauen, die nach einem halben Jahr wieder arbeiten gehen, geht es nicht gut. Egal, ob sie es jetzt zugeben oder nicht zugeben. Es ist eine hormonelle Situation, die nicht dafür geeignet ist, auf dem Kampfplatz zu gehen.
Das heißt, das hat einen hohen Preis. Das schreiben Sie auch. Welcher ist das, außer dem, was Sie jetzt beschrieben haben?
Also abgesehen davon, dass wir andere politische Rahmenbedingungen brauchen, denke ich, und man nicht die Verherrlichung der Erwerbsarbeit weiter betreiben sollte, ist es an den einzelnen Frauen und Männern, für ihre Lebensentscheidung Verantwortung zu übernehmen und mehr dazu zu stehen. Also sich nicht immer vom schlechten Gewissen so beeinflussen zu lassen, egal was sie tun. Die Menschen, die zu Hause sind, haben ein schlechtes Gewissen. Sie wären eben Faulpelze oder Sozialschmarotzer. Die Menschen, die arbeiten gehen wollen oder müssen, haben wieder ein schlechtes Gewissen. Ich sage den jungen Männern und Frauen auch im Coaching immer wieder, treffen Sie eine Entscheidung. Sie können nicht alles haben. Das Leben funktioniert nicht wie eine Schnäppchenjagd, sondern Sie zahlen einen Preis, egal wie sie sich entscheiden. Aber sie müssen das nicht ihr ganzes Leben tun. Es gibt auch nach 3 Jahren noch Karrieremöglichkeiten und vor allem, wir sprechen ja hier von Jobs und Karriere ist ja ein Minderheitenprogramm. Es gibt auch wieder Jobs, sie müssen den Wiedereinstieg halt gut planen. Die Kinder zurückzulassen führt auf die Dauer auch nicht zu einem besseren Lebensgefühl.
Ich sage ja immer, da bleibt nach einer Familienphase, dadurch, dass die Menschen immer älter werden, ja auch eine Menge Leben noch übrig.
So ist es.
Aber wenn wir von denen sprechen, die Karriere machen wollen, dann müssen sie sicherlich auch sehr klar sagen, wenn wir bei den Preisen sind, das hat den Preis der Einsamkeit für Frauen anders als für Männer.
Karriere zu machen bedeutet, sich für eine gewisse Zeit wirklich nahezu selbst aufzugeben. Alles, was hier erzählt wird von Teilzeitführungsjobs und dass das alles nicht sein müsste, ist in dieser Gesellschaft, die derart konkurrenzorientiert ist, ein Mythos. Karriere zu machen bedeutet, auf etwas zu verzichten. Bisher haben die Männer auf ein erfülltes Familienleben verzichtet und die Frauen haben ihnen eine Familie geschaffen. Diese Umkehrung funktioniert so natürlich noch nicht. Es haben nicht alle Top-Führungsfrauen Hausmänner zu Hause, die ihnen den Rücken frei halten und biologisch kochen. Also ist es für Frauen eine andere Situation. Es sind auch viel mehr Frauen an Top-Positionen familienlos oder kinderlos, während 98% der Männer Frau und Kinder haben, während Frauen sehr oft einsam sind.
12.22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute die Österreicherin Christine Bauer-Jelinek und wir sprechen über ihr Buch Der falsche Feind, Schuld sind nicht die Männer. Frau Bauer-Jelinek, wir haben mehrfach die politischen Rahmenbedingungen angesprochen und Sie haben gesagt, es müsste eine andere Form der sozialen Absicherung geben. Wie soll die aussehen?
Also meine Aufgabe mit dem Buch ist es ja nicht, jetzt politische Parteiprogramme vorzulegen und durchgerechnete Modelle. Es ist meine Absicht, Denkanstöße zu finden. Und in den Interviews kann ich als Bürgerin gerne sagen, was ich gerne hätte und mir von der Politik wünsche, dass es mir vorgerechnet und vorgelegt wird, damit ich dann entscheiden kann, welche Partei ich wähle. Das ist der Ansatz dazu. Meine persönliche Meinung zu der heutigen Gesellschaft ist, dass wir ja einen rasanten Wechsel haben in den Berechnungsmodellen vom Familieneinkommen zu individuellen Einkommen. Also mal wird gesagt, der Einzelne wird gerechnet. Das ist besonders bei Frauen- und Männereinkommen so. Da werden die Transferleistungen nicht berücksichtigt, deswegen ja die Frauen auch immer angeblich weniger verdienen. Und plötzlich wird dann wieder das Familieneinkommen gerechnet, wenn nämlich es um den Sozialtransfer geht. Hier ist auch ein kampfrhetorischer Doppelschlag zu bemerken, der ins Patt führt. Meiner Meinung nach brauchen wir eine individuelle Absicherung des Einzelnen, weil Scheidungen einfach zu 50% einem im Leben passieren können und dann die Absicherung nicht gegeben ist.
Also warum soll der Staat sämtliche persönlichen Lebensrisiken absichern?
Das ist eine politische Frage, wozu der Staat da ist. Meiner Meinung nach ist der Staat da, um einen Ausgleich zu schaffen. Das ist die Definition
von
Politik.
Aber Frau Jelinek, begünstigt er dann die, was wir schon bei August Bebel hatten, die Auflösung der Familienverhältnisse, wenn er also alle Lebensrisiken absichert?
Also da sind wir jetzt auf einer sehr philosophisch-politischen Frage. Ist das Individuum im Blickpunkt oder die Familie im Blickpunkt? Und zurzeit wechselt das wie ein Umspringbild. Mal ist es das Individuum, mal muss ich als Frau für mich selbst sorgen, für mein Einkommen und für meine Pension, für meine Rente und für die Kinder und für alles. Und mal wird mir dann wieder das Familieneinkommen vorgerechnet.
Ja, das ist
was
das,
der Staat tut, ist die, also es tut ja nicht der Staat, sondern die jeweilige politische Partei definiert ja, wie sie in ihrer Ideologie Gemeinschaft sieht. Ist das eine, wie im Kommunismus, Ansammlung von Individuen, die über die Gemeinschaft definiert sind? Oder ist es, wie in den konservativen Denkrichtungen, die Familie als kleinste Zelle? Die löst sich aber, ob die Parteien wollen oder nicht, sowieso immer weiter auf. Mit den Scheidungen, mit den anderen Lebensformen, die kann man nicht zwangsverordnen und man kann auch die Auflösung nicht zwangsverordnen.
Das ist schon richtig. Deshalb gibt es in den Städten auch immer weniger Wohnungen, obwohl es immer weniger Menschen gibt, weil die Welt immer mehr versingelt. Aber Sie haben ein Stichwort genannt, was natürlich in der Diskussion immer kommt und Sie räumen ja auch und wollen das ganz dezidiert mit bestimmten Mythen aufräumen. Also der Unterschied in der Bezahlung von Männern und Frauen. Das Statistische Bundesamt hat gerade wieder gesagt, 22% betrage der Unterschied. Also hat die Frauenbewegung doch nicht alles erreicht, heißt es dann als Gegenargument, oder doch?
Rechnen ja, Sie also bitte. Das ist ja meine Lieblingsfrage, weil mit Statistiken kann man heute natürlich alles beweisen, was man möchte. Die Frage ist, was wird gerechnet? Die politische Botschaft der Frauenbewegung heißt ja, Frauen bekämen für die gleiche Arbeit um 22% weniger. Das halte ich für einen Mythos und für eine schlichtweg eine Propagandalüge. Denn es werden hier Lebensarbeitszeiten gerechnet. Klar haben Frauen weniger Lebenseinkommen. Sie arbeiten in schlecht bezahlteren Berufen, sie arbeiten Teilzeit, sie haben Unterbrechungen, sie haben ungewöhnliche Biografien. Das ist ganz logisch. Nur dazu darf man nicht sagen, Frauen verdienen für die gleiche Arbeit weniger. Frauen verdienen für andere Arbeit weniger. Und dass das ungerecht ist, zum Beispiel, dass so viele Frauen in schlecht bezahlten Jobs arbeiten, ist eine soziale Frage. Arbeiten ja auch Männer in diesen schlecht bezahlten Jobs, dann sind die auch schlecht bezahlt. Dort, wo der Unterschied entsteht, ist nur in den Bereichen, wo Gehälter frei verhandelt werden. Kollektivverträge sind gleich, Beamtengehälter sind gleich und alles, was gesetzlich geregelt ist, ist gleich. Wo frei verhandelt wird am freien Markt, dort haben die Frauen insofern einen Nachteil, als sie nicht so gut verhandeln können. Sie lassen sich schon schlechter einstufen, sie fragen später um eine Gehaltserhöhung und das holt man dann natürlich in der Laufbahn nicht mehr auf. Wenn man schon mal 3 Jahre hinten nach ist, dann kommt man nicht mehr auf dieselbe Kurve wie die Männer.
Wobei bei Führungskräften hat man festgestellt, da spricht zwar das Statistische Bundesamt also von einem Unterschied von 30%, wenn dann aber also eine Beratungsfirma wie Kienbaum kommt, dann sagen die, da der Unterschied beträgt eben nur 5%.
So ja,
was
es.
Denn also nun?
Ja,
also, und im Übrigen bei den anderen beträgt der Unterschied nur 8%, wenn man nämlich mal alles einrechnet.
So ist es.
Aber so rechnet also offenbar das Statistische Bundesamt nicht in seinen Publikationen, sondern nur in seinen internen Berechnungen anscheinend.
Genau. Ja, das ist das, was der Allmachtsfeminismus interpretiert, Statistiken natürlich in seinem Sinne. Das ist legitim, das macht jede Ideologie so. Und es ist mir nur ein Anliegen, dass die Menschen dieses besser durchschauen, weil natürlich ist eine Empörung in jedem, der sagt, Wahnsinn, ungerecht, die Frauen verdienen für die gleiche Arbeit weniger. Das kann jeden empören, weil wer möchte das nicht, dass Frauen gleich viel verdienen für die gleiche Arbeit? Das ist so eine Selbstverständlichkeit, mit der kann man gut punkten. Wenn man dann genau hinsieht, dann sieht man, Frauen arbeiten was anderes oder sie können in diesem System die Spielregeln des Wettbewerbs schlechter. Dann sollte man sie schulen, anstatt ständig diese Opferrolle zu trommeln, die sie ja auch schwach macht. Wenn man dauernd gesagt wird, ich bin so arm, ich bin so schwach, dann wie soll ich dann groß verhandeln?
Ein weiterer Mythos, mit dem Sie aufräumen wollen, ist der von der sogenannten gläsernen Decke, dass also Frauen auf dem Weg nach oben immer an eine bestimmte Grenze kommen. Und es ist ja auch so, in wenigen DAX-Konzernen gibt es Frauen in den Vorständen. Jetzt von den Aufsichtsräten wollen wir mal gar nicht reden. Also das ist doch offensichtlich. Was ist der Mythos daran?
Da gibt es 2 Aspekte daran. Natürlich gibt es diese statistische Situation wieder, dass Frauen in den Gremien weniger vertreten sind, auch in den politischen Gremien, in den Institutionen. Es ist überall so, sogar in den sozialen Institutionen. Aber wenn man jetzt sieht, wie lange Frauen auf diesem Gebiet überhaupt erst unterwegs sind, dann muss man sagen, das sind 40 Jahre der zweiten Welle der Frauenbewegung, wo die gut ausgebildeten Frauen jetzt ins karrierefähige Alter kommen. Und da sieht man in den letzten 2 Jahren einen deutlichen Sprung. Plötzlich, werden Sie auch beobachten vielleicht, kommen viel mehr Frauen in Führungspositionen, weil es jetzt die kritische Masse der gut ausgebildeten Frauen gibt. Das wäre sowieso geschehen. Das ist einmal meine Annahme. Sowieso werden mehr Frauen in Führungspositionen kommen, weil mehr Frauen in gut ausgebildeten Positionen sind. Das Zweite, was ich beim Coaching erlebe, das ist vielleicht der interessantere Teil, ist, dass Frauen sich gar nicht so darum reißen, diese Positionen anzustreben, wie Männer das tun. Ich erlebe viel mehr Beratungsunternehmen oder Unternehmen, die Frauen suchen, als Frauen, die das auch wirklich machen wollen.
Ja, na klar, weil dann Plan B kommt. Das ist ja auch richtig so eigentlich.
Wie?
Plan Baby.
Ach so, okay. Ja, also das ist ja, solange wir nicht klonen, ist das die Situation, dass Frauen die Kinder bekommen, eben eine, die dem Gleichheitsfeminismus komplett widerspricht. Diese Situation müssen die Frauen für sich klären. Und es gibt eben, wie wir schon besprochen haben, nicht alles zum Schnäppchenpreis. Wenn sie Kinder haben wollen, wenn sie die selbst erziehen wollen, dann werden sie eine Karrierepause von 3 Jahren vielleicht haben. Das macht aber nichts. Es gibt auch danach noch genug Gelegenheiten, wenn man es richtig angeht. Aber nicht nur die Babypause ist das Thema, sondern Frauen gucken sehr genau, was muss ich denn dort an dieser Position tun? Und zum Teil lehnen sie diese Art der Arbeitswelt ab. Sie sagen, für diese paar tausend Euro, also auf dem gehobenen Niveau, mache ich das nicht. Aber insgesamt finde ich, dass die Karrierediskussion eine stark überbewertete ist, denn die Karriere betrifft eine solche Minderheit von Frauen, während der Großteil der Frauen täglich um das Überleben kämpfen muss, um überhaupt mit dem Geld, das sie mit 40 Stunden Job nach Hause bringen, über die Runden zu kommen.
Frau Bauer-Jelinek, Stichwort Mythen. Frauen waren nie als Gesamtheit von Männern grundsätzlich unterdrückt. Wie lautet Ihr Widerspruch?
Ja, das ist natürlich die riskanteste These, die davon ausgeht, ich hätte diesen Blick auf die Geschlechter gerne mal anders gedacht. Einfach als Annahme, als eine andere Geschichtserzählung. Gehen wir doch davon aus, dass das Patriarchat bedeutet, dass die Männer die äußeren Machtfunktionen hatten und natürlich auch als Haushaltsvorstand in den Familien dominant waren, aber dass Frauen ihren eigenen Machtbereich hatten. Das ist heute so schwer zu argumentieren, weil der Hausbereich ja so abgewertet wurde, dass man das überhaupt nicht mehr als Machtbereich, als Einflussbereich wahrnehmen kann. Ich möchte aber die Frauen nicht aus der Verantwortung überlassen. Unsere Geschichte ist eine gemeinsame Geschichte und Frauen haben von all den Dingen gewusst, die in der Welt geschehen. Sie haben von den Konzentrationslagern gewusst, sie haben von den Kriegen gewusst, sie haben von dem Bau der Atombombe gewusst in dem jeweiligen Umfeld der mächtigen Männer. Daher kann man nicht sagen, Frauen hätten von nie irgendwas gewusst und das hätten alles die Männer alleine gemacht. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, die in verschiedenen Rollen wahrgenommen wurde. Eben die Frauenrolle im Hintergrund. Heute gehen wir davon aus, dass beide Geschlechter beides tun, Verantwortung in der Außenwelt übernehmen. Da sind eben die Frauen auf dem Weg zu den Top-Positionen und dass Männer zunehmend auch in der Innenwelt Verantwortung übernehmen. Das ist ein anderes Gesellschaftsbild, das mit der Aufklärung begonnen hat. Das ist auch natürlich okay so, das kann man sowieso nicht ändern. Aber rückwirkend zu sagen, Frauen waren immer schon unterdrückt, halte ich auch für eine Beleidigung all der Frauen, die in den anderen Rollenmodellen aufgewachsen sind und dort ihre Verantwortung auch wahrgenommen haben.
Also die Rolle der Männer überschätzt und die der Frauen unterschätzt. Und dann schreiben Sie, die Frauen seien Meisterinnen in den Disziplinen der moralischen, emotionalen und sexuellen Machtausübung.
Ja, also wenn wir, das kann ja wohl wahrscheinlich jeder Mann auch in seinem Umfeld bestätigen, Frauen haben aufgrund der traditionellen Rollenverteilung, die ja noch nicht so lange geändert ist, andere Kampftechniken entwickelt als Männer. Mein Spezialgebiet seit 10 Jahren ist ja das Thema Macht und Mechanismen der Macht. Und da kann man sehr schön zeigen, welche Machtmechanismen Frauen einsetzen, wie sie kämpfen. Natürlich mit den traditionellen Mitteln, also eher hinterrücks, eher mit Manipulation, eher mit Liebesentzug, was man eben zu Hause so alles tun konnte. Und Männer sind die, die über formale Kriterien und über Strukturen kämpfen. Das heißt, die haben halt dann Regeln, Gesetze und machen aus allem ein System. Das ändert sich. Die 35-Minus-Generation, wie ich sie nenne, da sind die Rollen überhaupt nicht mehr zuordnenbar. Da wäre auch interessant, neuere Studien zu sehen, die ich noch nicht entdecken konnte, hier das Geschlechterverhältnis zu untersuchen. Denn es gibt hier weibliche Männer, sogenannte feministische Männer und sehr taffe junge Damen, die mit Ellbogen durchs Leben gehen und sich da sehr wohl durchsetzen können.
Oh, das ist ein großes Thema, weil die nämlich sagen, feministische Männer, lass uns bloß zufrieden damit. Wir wollen richtige Kerle haben. Aber Sie Sie sagen doch, die Männer hätten sexuell überhaupt nichts mehr zu melden, wohingegen, denken wir an Charlotte Roche oder andere Sachen, die Frauen ihre erotischen Fantasien ausleben. Was sollten Männer denn zu melden haben sexuell?
Also hier sehe ich wieder Ungleichheit. Das ist, zieht sich auch durch das Drehbuch meines Buches durch, dass ich aufzeige, wo es ganz und gar nicht Gleichheit gibt. Die Pornografie war immer den Männern zugeschrieben und wurde zu Recht auch natürlich gegeißelt und als Ausbeutung und alles Mögliche dargestellt. Jetzt dürfen Frauen ungestraft von der Öffentlichkeit und auch ungestraft von den Feministinnen alles ausleben, ausdenken, was ihnen so in den Sinn kommt,
ja, und
haben
Männer?
Dafür auch noch Bestsellerquoten. Zeigen Sie mir einen Mann, einen männlichen Autor.
Henry Miller ist es nicht.
Einen jungen Autor, der seine sexuellen Fantasien auslebt, den gibt's nicht.
Frau Bauer-Jelinek, Sie haben die Generation 35 minus angesprochen. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, die verstünden das gar nicht, worüber Ihre Eltern sich da streiten, sondern hätten ganz andere Probleme. Warum verstehen die das nicht und was sind das für Probleme Ihrer Ansicht nach?
Bei den Jungen teilen sich ja auch die Gruppierungen. Es gibt die Erfolgsorientierten, die 2 Studien machen, im Ausland studieren und dann sofort in den Konzern und Top-Karrieren anstreben, Mädchen wie Burschen. Die anderen verweigern komplett diese Leistungsgesellschaft und versuchen auf einem Aussteigerweg ein Leben zu führen mit weniger Geld, aber aktiv teilnehmend. Und dann gibt's natürlich die Verlierer dieser Gesellschaft, über die in den Medien berichtet wird. Das, was überhaupt ein Thema der Jungen ist, ist eben diesen eigenen Lebensstil zu finden und ihn auch zu finanzieren. Und das gegen all diese vielseitigen Strömungen, die sie ja schon von Kindheit an erlebt haben, zu verteidigen und auch in sich eine Orientierung zu finden. Sei es jetzt religiös, sei es politisch, sei es gesellschaftspolitisch. Wie will ich leben? Wie will ich mit meinem Partner, meiner Partnerin, meinen Kindern umgehen? Das ist ein ziemlicher mentaler Aufwand, sage ich jetzt mal als Psychotherapeutin. Und dazu kommt noch, dass die Jobs nicht gerade auf der Straße liegen und es lange Phasen von Arbeitslosigkeit gibt.
Frau Bauer-Jelinek, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich auch, war sehr interessant. Danke für die Gelegenheit.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Christine Bauer-Jelinek über ihr Buch Der falsche Feind, Schuld sind nicht die Männer. Ecowin Verlag, 19,95 Euro. Nächste Woche der Angreifer vom Dienst. Mein Gast wird Thomas Oppermann sein, der erste parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.